Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Und diesmal kümmern wir uns um Ihren guten Schlaf im Sommer. Unser Experte ist Dr. Christian Benedikt. Der ist ein echter Schlafforscher. Schön, dass Sie mitmachen. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Sie kennen sich aus, Sie haben 4 Kinder. Da werden jetzt einige sagen, wenn der weiß, wie es da mit dem Schlafen geht, dann muss er Bescheid wissen. Schlafen im Sommer, gerade wir in Berlin, wir überhitzen ja gerne hier mal ein bisschen. Besonders schwierig.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja einfach so, dass wir nachts so eine Schlaftemperatur bevorzugen, die so zwischen 17 bis 20 Grad liegt. Und wenn es natürlich so bullenheiß draußen ist, dann kann es auch schnell in den eigenen 4 Wänden sehr heiß werden, wenn man sich vor allem nicht so verhält, wie man es machen sollte. Und dann wird der Schlaf auch in Mitleidenschaft gezogen, nicht?
Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen.
Ja.
Ja, Sie wissen ja auch, wie es geht. Das klären wir dann noch im Rahmen dieser Sendung. Insgesamt, also für viele von uns ist es ja enorm wichtig, dass das jemand erforscht und uns mal ein paar Tipps gibt. Gab es irgendwann den Moment, an dem Sie gedacht haben, Schlafforscher, das ist meins?
Ja, und die Antwort ist einfach Kinder. Die sind Ende 2003, Ende 2004, Anfang 2006 und Anfang 2008 geboren worden. Und das hat schon auch einen erheblichen Einfluss auf mich und auch den Schlaf meiner Frau ausgeübt, nämlich in der Form, dass wir nicht mehr schlafen konnten. Und dann habe ich eben auch immer gemerkt, wenn ich so, was weiß ich, in den Supermarkt gegangen bin, dass auf einmal so leckere Dinge wie Schokoladenriegel oder ein schönes Kuchenstück anfing mit mir zu sprechen und zu sagen, Christian, ich glaube, es wird Zeit, mich zu konsumieren. Nicht? Mhm. Und dann habe ich schon auch gemerkt, dass es so Verhaltensveränderungen gab durch den Schlafentzug. Dann habe ich gedacht, das ist ein Thema, das muss ich erforschen. Dazu gibt es noch gar nicht so viel. Und das war dann sozusagen mein Einstieg in die Schlafforschung.
Interessant, dass Sie gleich die Ernährung ansprechen. Also alle Schichtarbeiter oder die, die Morningshows moderieren, habe ich auch viele Jahre gemacht. Von da kenne ich diesen Effekt auch noch gut, dass das mit der Ernährung so, dass man ungeheuer diszipliniert sein muss, damit es nicht alles durcheinander gerät. Aber mittlerweile haben Sie es im Griff, trotz der 4 Kinder?
Ja, wir sind ja im Radio und Sie sehen mich nicht. Ja, also aber es ist natürlich schon so, die Kinder werden ja auch älter, obgleich ich sagen kann, dass wenn die Kinder älter werden, dann sind die Sorgen manchmal auch irgendwie anders gelegt und dann schläft man vielleicht auch hier und dort nicht so gut. Aber mein Schlaf ist trotzdem definitiv besser, als es war, als die Kinder alle im Kleinkindalter waren.
Also die in der Stadt hier, die jetzt Kinder haben, haben alle jetzt schon ein paar Mal genickt bei Dr. Christian Benedikt, unserem Schlafforscher. Ja, jetzt ist Sommer und das ist natürlich noch eine spezielle Situation, vor allem in den Dachgeschosswohnungen. Und da ist Dana im Chat. Sie schreibt, wir wohnen in einer Dachgeschosswohnung, die ist schlecht isoliert. Es fällt mir abends unglaublich schwer einzuschlafen. Meine Füße sind heiß und wenn ich vorher eiskalt dusche, sind die Füße zwar nicht mehr heiß, aber ich bin hellwach. Das ist nun auch wieder schlecht. Haben Sie eine Lösung für mich? Was sagen Sie?
Also erstmal ist es natürlich schon eine Herausforderung mit so einer Wohnung. Das, was man halt immer sagt, ist, was viele halt eben nicht machen, nicht? Man Jalousie runter, Gardinen runter am Tag und nicht am Tag sozusagen Fenster auf und lüften. Aber es wird natürlich trotzdem schwieriger, wenn man direkt unterm Dach liegt.
Ja, das heizt aber das mit dem auf,
Genau, aber das mit dem Duschen, das ist schon wichtig, nicht? Aber mit dem Abkühlen, das ist so ein, eigentlich genau das Verkehrte. Warum? Wir lassen am Abend, kurz bevor wir schlafen gehen, ja, da senken wir unsere Körpertemperatur und auch über die Nacht. Und das machen wir vor allem, indem wir Wärme über die Hände, die Füße und das Gesicht abgeben. Und wenn wir dann am Abend uns abkühlen, zum Beispiel eine kalte Dusche nehmen oder ein kaltes Fußbad, führt das dazu, dass der Körper schlechter Wärme abgeben kann. Und das führt dann dazu, dass wir schlechter den Körper runterkühlen können und überhaupt nicht so gut schlafen können. Mhm. Und die Studienlage ist eindeutig. Man sollte eher, bevor man sich schlafen legt, ein warmes Fußbad nehmen oder eine warme Dusche. Weil das führt dazu, dass sich die Gefäße in den Händen, Füßen und Gesicht erweitern und die Wärme ablassen und dadurch der Körper sich runterkühlen kann. Verrückt, oder?
Leuchtet aber irgendwie ein, zumindest so, wie Sie es beschrieben haben. Das heißt, Dana soll beim Duschen bleiben, aber sie soll es jetzt eben einfach warm machen.
So ist es. Da gibt es also eine schöne Studienlage und es passt. Und trotzdem muss man natürlich dem Rechnung tragen, dass sie jetzt in der Dachwohnung ist. Und da könnte man dann eben schon auch eben wie versuchen, wie ich es gesagt habe, nicht am Tag zu lüften, die Gardinen runter und dann möglicherweise natürlich auch noch eine Klimaanlage, wenn möglich.
Herr Dr. Benedikt, es gibt ja so Leute, die sagen im Sommer, naja, auch wenn es heiß ist, trinke ich 2 große Gin Tonic und dann schlafe ich schon. Das wollen wir an dieser Stelle mal nicht empfehlen, aber andere Getränke können gut sein.
Ja, zum Beispiel so ein herber Kirschsaft.
Ein herber Kirschsaft. Das wäre schon
eine Möglichkeit. Ein herber Kirschsaft.
Okay.
Der enthält nämlich ganz schön viel Melatonin.
Dieter aus Charlottenburg hat angerufen. Wir grüßen Sie, Dieter. Hallo.
Ja, Dr. Benedikt. Es geht um Melatonin. Voll eine Frage. Ich bin öfter nach L.E. geflogen und nach dem ersten Flug hatte ich also einen furchtbaren Jetlag. Ich hing wirklich 2 bis 3 Tage völlig in Klamotten nur rum. Bei dem zweiten Flug habe ich mir dann in Tijuana, also Mexiko, Melatonin besorgt, 3 Milligramm. Und ich musste sagen, es wirkte wunderbar. Jetzt ist die Frage, ich bin in der Zwischenzeit 80 Jahre alt und ich bin eine sogenannte Nachteule. Das heißt, ich schlafe erst frühestens um 1 Uhr ein, schlafe dann 2 Stunden und ja, bin dann manchmal zwischen 3 und 5 so wach, dass ich mehr schlafen konnte. Nun habe ich entdeckt, dass hier auch, wie soll man die Firma nicht nennen, wenn sie gut ist, bei Rossmann Melatonin gibt. 1 Milligramm. Ich habe folgende Frage dazu. Wirkt das auf Schlaffälle? Also wann soll ich die Melatonin-Tablette nehmen? Ne? Am Gebrauchsstich kurz vorm Einschlafen. Kann man die auch schon eher nehmen? Sollte eher nehmen? Schläft man eher eventuell ein, wenn man die früher nimmt? Oder sieht es aus? Also ich schlafe nie vor 1 ein.
Gut, also Melatonin aus dem Handel, sinnvoll oder nicht für Dieter aus Charlottenburg?
Ja, erstmal muss man natürlich festhalten, wenn wir älter werden und dann sozusagen ein älteres Semester darstellen, dann ist es tatsächlich so, dass der Körper selbst nicht mehr so viel Melatonin herstellen kann, nicht? Und da kann es dann auch immer natürlich in Rücksprache mit dem Arzt schon sinnvoll sein, auch Melatonin zu ergänzen, also sich das zu kaufen und zu nehmen. Und das, was man immer so sagt, so 1 bis 2 Stunden, bevor man eben sich normalerweise ins Bett legt, immer zur gleichen Zeit sozusagen, sollte man das nehmen. Aber das, was man auch berücksichtigen sollte, ist das Melatonin. Das ist ja nun mal ein Hormon und das signalisiert dem Körper, hey, bald beginnt die biologische Nacht, jetzt müssen wir alles mal ein bisschen runterfahren. Das heißt, man sollte zum Beispiel nicht, nachdem man das Melatonin genommen hat, essen. Warum? Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass Leute, die, wenn sie sozusagen, wenn der Körper schon selbst Melatonin angefangen hat freizusetzen, wenn die essen und das eben regelmäßig, dann kriegen die eine ungünstige Körperzusammensetzung. Die haben mehr Körperfett, weniger Muskelmasse und das ist auch nicht gut für den Glukosestoffwechsel, für den Zuckerstoffwechsel. Das heißt, ja, man kann das nehmen, vor allem auch, wenn man älter ist, weil man dann nicht mehr so selbst viel produziert, immer in Rücksprache mit einem Arzt. Aber eben, wenn man es genommen hat, danach nichts mehr essen, bitte.
Es gibt eine Frage von Robert im Chat. Er schreibt, ich bin Anfang 50. Bei heißem Wetter bin ich tagsüber oft so schlapp, dass ich mich hinlegen muss, wenn ich Zeit habe. Aber dann kann ich abends nicht mehr gut schlafen. Wie kann ich mich tagsüber so wach halten, dass ich nachts schlafen muss? Na, was sagen Sie? Ha?
Also es ist ja einfach so, dass man das auch weiß, nicht? Dass es da so Unterschiede im Schlaf gibt, wenn man die Jahreszeiten vergleicht. Und das ist ja auch Thema der heutigen Sendung. Im Sommer schlafen wir halt nicht so gut. Und man schläft vor allem kürzer, nicht? Und wenn man dann eben nicht auf seinen Schlaf kommt, den man braucht in der Nacht, dann ist es zum Beispiel auch ratsam, einfach mal am Tag ein kurzes Mittagsschläfchen mit einzubauen. Das kann richtig so ein schöner Energieboost sein, dass man sich danach dann auch wieder so fit fühlt, um den Tag und die Herausforderung des Tages ja, zu begegnen.
Also ein Plädoyer für das kleine Nickerchen. Jetzt schreibt Robert aber ja, er möchte, wenn er das macht, kann er nachts nicht schlafen, deshalb möchte er eigentlich nicht. Mhm.
Genau, ich meine, das ist natürlich auch wichtig, wenn es genauso wie beim Robert kommt, dass man dann am Tag zu lange schläft oder einfach schläft und dann Probleme hat, in der Nacht nicht zu schlafen. Dann würde man natürlich sagen, wenn es jetzt auf Dauer ein Problem wird, dass man dann eher doch den Mittagsschlaf am Tag vermeiden sollte, nicht? Weil sonst nimmt man sich Schlafdruck, den man ja am Abend einfach braucht, um einschlafen zu können und auch in der Nacht dann gut schlafen zu können. Und da haben das heißt, man muss das immer so ein bisschen anpassen, wie chronisch, wie langwierig sind halt diese Probleme, nicht?
Robert hat ja noch geschrieben, er braucht einen Tipp dann fürs Wachhalten. Also wenn er sich am Tag künstlich wachhalten will.
Ich meine, eine Sache, die sehr, sehr gut ist, die hängt zusammen mit unserem inneren Rhythmus, ist, dass man sich dem Tageslicht aussetzt. Nicht? Tageslicht gibt ein ganz, ganz deutliches Signal an unseren Körper und unser Gehirn. Hey, jetzt ist es wirklich wach. Die Zeit, die Stresssysteme hochzufahren, sich wach zu halten und aktiv zu sein. Das heißt, raus aus der Bude und Tageslicht tanken.
Gut, das ist auch noch ein klarer Tipp für Robert und alle anderen, die das auch betrifft. Dankeschön an Dr. Christian Benedikt, unseren Schlafforscher heute. Es gibt auch noch ein paar Tipps von Ihnen, also zum Beispiel für die mit den Dachgeschosswohnungen, einen Wäscheständer mit feuchter Wäsche hinstellen und dadurch ein bisschen Kühle in die Dachgeschosse bringen. Also vielleicht nützt das einigen von Ihnen auch. Also der Sommer, nicht so gut für unseren Schlaf, haben wir schon gehört. Und Herr Dr. Benedikt, Schichtarbeit. Schichtarbeit kann ein Killer sein, was den Schlaf angeht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist wie Jetlag ohne Reisen oder den Rhythmus eben total durcheinander würfeln, nicht? Mhm.
Und es kann auch dazu führen, dass wir, wenn wir es nicht in den Griff bekommen, früher sterben?
Es kann uns tatsächlich kranker machen und natürlich auch dazu beitragen, aber dazu gehören viele Faktoren, nicht nur die Schichtarbeit.
Gut. Morgens aufzustehen, dann total fit zu sein, weil Sie in der Nacht gut geschlafen haben. Wenn es nicht klappt, dafür haben wir Dr. Christian Benedikt, unseren Experten heute. Und am Telefon Dennis. Und Dennis, bei Ihnen klappt es öfter nicht mit dem guten Schlaf. Sie sind Schichtarbeiter, ja?
Genau, richtig. Hallo.
Hallo. Wo arbeiten Sie denn?
Ich arbeite bei der Bahn, also bei der Deutschen Bahn.
Mhm. Und dann ist mal Nacht, mal Tag oder wie läuft es bei Ihnen?
Ja, genau. Also wir haben einen sehr durchwachsenen Dienstplan. Also wir haben mal Frühschichten, mal Spätschichten, mal Nachtschichten. Mhm. Und da ist es vor allem schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel eine Spätschicht hatte von 12 bis 20, da kann man ja einigermaßen auch ausschlafen. Und wenn man dann darauf den Tag direkt eine Frühschicht hat von 6 bis 14, das ist zum Beispiel sehr anspruchsvoll. Oder ja, vor allem noch schwieriger, wenn man jetzt irgendwie 3-4 Nachtschichten hatte und danach dann Frühschicht, von diesem Nachtschichtrhythmus in den Frühschichtrhythmus zu kommen. Das ist nicht immer so einfach.
Verstehe. Dann ist der Körper irgendwie auch dann mal wild durcheinander. Dr. Christian Benedikt, unser Schlafforscher, was können Sie Dennis raten? Wie bekommt er das in den Griff?
Also erstens muss man einfach festhalten, das ist natürlich eine große Herausforderung. Und das, was man häufig eben auch in den Plänen, wo man die Arbeitszeiten halt eben einträgt, auch berücksichtigen sollte, ist, dass Leute entsprechend auch Ruhephasen haben, damit sie in diesen Übergangsphasen sich der neuen Schichtform anpassen können. Aber die Theorie entspricht nicht immer auch der Realität, ja, und der Praxis, nicht? Und das, was man natürlich häufig auch dem Otto-Normal-Verbraucher empfiehlt, der einfach normal am Tag arbeitet und in der Nacht schläft, ist eben, ja, dass man in den Stunden davor eben nicht zu viel essen sollte, dass man eben herunterfährt. Und das ist natürlich für den Schichtarbeiter häufig auch eine Herausforderung, nicht? Trotzdem kann man natürlich ähnliche Prinzipien auch hier zur Anwendung bringen. Trotzdem bleibt es natürlich schwierig, wenn man rauskommt, um 20 Uhr fährt nach Hause, ist 22 Uhr morgens, dann man schon wieder um 5 oder 6 raus, nicht? Das heißt natürlich, dass man irgendwie schon versuchen kann, auf gewissen Ebenen, wie zum Beispiel, ja, mit dem Essen, dass man nicht zu spät und schwer isst, dass man das sozusagen berücksichtigt, dass man auch versucht, eine Routine zu schaffen, auch wenn sie natürlich zeitlich komprimiert ist, dass man zum Beispiel auch mit seiner Familie und mit seinem Partner übereinkommt, hey, ich brauche wirklich so diese Übergangsphasen und die Ruhephasen, damit ich auch in die nächste Schicht entsprechend einigermaßen hineingleiten kann, ohne dass mein Schlaf komplett dabei drauf geht, nicht? Aber es ist natürlich eine Herausforderung.
Sie haben schon ein paar Sachen probiert, Dennis. Was vielleicht für andere, was hat funktioniert?
Ja, also beispielsweise nach Nachtschichten, da habe ich meistens immer so zwei Optionen. Entweder, wenn ich dann aus der letzten Nachtschicht komme, versuche ich wirklich den Tag durchzumachen, dass ich am Abend dann wirklich so müde bin, dass ich früh ins Bett gehe und somit dann sozusagen für die Frühschicht gewappnet bin. Oder ich stelle mir den Wecker, dass ich nur 3-4 Stunden schlafe. Aber da erfahrungsgemäß ist es so, kennen sicherlich auch andere, wenn man dann nach 3-4 Stunden vom Wecker geweckt wird und denkt, ach, ich habe doch heute frei, dann ja, ist der Wille manchmal nicht da und dann schläft man doch dann länger.
Ja. Und dann ist man platt irgendwann, weil alles durcheinander ist.
Genau, richtig.
Noch was von Ihnen, Herr Dr. Benedikt, wie wir das in den Griff bekommen?
Ich meine, das, was ich aber nochmal dazulegen möchte, ist, klar, Schichtarbeit eine große Herausforderung und da gibt es auch eine Studienlage, die sich dafür ausspricht, dass Schichtarbeit ein Risikofaktor für viele Dinge darstellt. Aber es gibt auch immer mehr und mehr Studien, die zeigen, wenn man einen gesunden Lebensstil hat, also häufig Sport macht, sich gut ernährt und sonst auch gut auf sich achtet, kann man viele dieser Effekte eben auch abfedern.
Gut, Dennis, dann toi 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 weiterhin. Also klingt herausfordernd, aber in den Griff zu kriegen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen genützt. Sagt doch, was Dr. Christian Benedikt, unser Schlafforscher, gesagt hat. Schlaf ist die beste Medizin. So heißt das Buch von Dr. Christian Benedikt, unserem Schlafforscher, heute der Experte auf RBB 88.8. Ein sehr kuscheliges Kissen hat er da drauf auf dem Cover und noch ein paar Schäfchen, die sanfte Schlafgeräusche machen. Also das, was wir uns eigentlich wünschen, Herr Dr. Benedikt, aber es klappt nicht immer. Und hier kommt jetzt eine Frage von Ronja zu diesem Thema. Sie schreibt, schönes Thema, passt gut zu der Frage, die ich mir jede Nacht gegen 2.30 Uhr stelle. Dann wache ich auf, ich schwitze meistens stark. Meine Überlegung ist, hat das was mit dem Biorhythmus zu tun? Ich habe mal was von der Organuhr gehört. Ist da was dran? Jetzt Sie.
Also es ist so. Das ist ganz normal, dass wir in der Nacht, jetzt mal unabhängig vom Rhythmus, so zwischen 10 bis 20 Mal aufwachen. Aber häufig erinnern wir uns nicht daran, weil das so kurz ist. Ja? Und es passt ja auch, weil wenn man sich überlegt, wenn Sie jetzt wach wären, Sie würden 8 Stunden auf dem Sofa liegen oder auf dem Bett, würden Sie einmal einen Rückenschmerzen bekommen, nicht? Ja. Dann tun die Knochen weh. Das heißt, man muss sich natürlich auch bewegen und gucken, gibt's irgendwo eine Gefahr? Nein, ach, ich kann mich wieder umdrehen und weiter schlafen. Das heißt, das ist normal. Aber wenn man häufig aufwacht, regelmäßig aufwacht und völlig verschwitzt ist, nicht? Dann kann das zum Beispiel auch ein Hinweis dafür sein, dass man an einer sogenannten Schlafapnoe leidet. Was ist das? Das sind Atemaussetzer, lang anhaltende Atemaussetzer, wiederkehrende Atemaussetzer während des Schlafes. Und das führt dazu, dass man sich überhaupt nicht erholt fühlt, dass man am nächsten Morgen gerädert aufwacht. Aber das muss man immer in einem Schlaflabor auch abklären. Also das kann man natürlich auf die Ferne jetzt nicht so festlegen, dass das so ist. Aber nochmal, für die meisten ist es so, jetzt mal unabhängig vom Schützen, das ist normal, dass wir 10 bis 20 Mal in der Nacht aufwachen. Überhaupt nicht komisch.
Die Schlaflabore sind ja sehr, sehr beliebt. Also es dauert im Moment echt wirklich lange, bis man dann einen Termin bekommt. 2 Mini-Nachfragen. Die innere Organuhr war ja noch die Frage. Gibt's die?
Ja, die gibt es. Also es ist tatsächlich so, dass unser Körper besteht aus einem Uhrensystem. Mhm. Und jede Zelle hat im Grunde genommen eine eigene Uhr. Und diese ganzen Uhren werden synchronisiert. Und auch in einem Organ haben wir Uhren. Und dann weiß die Leber halt zum Beispiel, wann ist es Zeit, welche Dinge im Stoffwechsel zu machen. Mhm, und auch beim Gehirn wissen wir das. Wir wissen ja, dass wir einfach Phasen haben am Tag, wo wir richtig aufmerksam sind, leistungsfähig sind und andere Phasen auch am Tag, wenn es hell ist, wo wir uns schlapp fühlen, müde und konzentriert. Das ist also tatsächlich so, dass wir innere Uhren haben und das tatsächlich auch in jedem Organ.
Ganz kurz noch, dieses immer wieder aufwachen, ins Schlaflabor müssen Frauen und Männer gleichermaßen betroffen, gab es hier die Frage?
Ich glaube, Frauen neigen eher, oder nicht neigen dazu, Frauen sind ehrlicher, nicht? Und sagen, ich habe chronische Schlafprobleme und gehen dann eher auch zum Arzt und lassen sich da dann auch untersuchen. Aber es ist tatsächlich so, dass man mehr Frauen sieht, vor allem im Zusammenhang mit der Schlaflosigkeit, als Männer.
Herr Dr. Benedikt, die Frauen in der Redaktion sagen, sie glauben, also die Frauen, dass Frauen darunter mehr leiden, weil sie mehr Druck haben, Verantwortung für Familie und Kinder und deshalb würden sie nachts häufiger wach werden als die Männer. Ich gebe das mal so weiter. Was sagen Sie?
Ja, stimme ich überein. Ich glaube das auch, wenn man darüber nachdenkt, wann werden häufig Schlafprobleme eben auch berichtet. Wenn man sich die Altersgruppen anguckt, dann sieht man doch, dass es so ab 40, 50 deutlich hochgeht. Da kann man natürlich häufig sagen, ja, das hängt mit der hormonellen Umstellung zusammen, mit der Menopause. Aber es ist auch so, dass Frauen immer mehr Verantwortung übernehmen müssen, die Familie zusammenhalten müssen, nebenher auch noch beruflich erfolgreich sein müssen. Und das ist natürlich sehr viel. Bei den Männern muss man hingegen aber auch sagen, dass das häufig als unmännlich angesehen wird. Nicht wie, du hast Schlafprobleme. Nein, da möchte man natürlich eher sagen, ich schlafe nur 2 Stunden. Ui, und ich nur 1 Stunde. Nicht? Das heißt, das Berichten von Schlafproblemen wird dann eben als eine Schwäche angesehen und deshalb denke ich, führt es auch häufig dazu, wenn man sich die Statistik anguckt, dass Frauen eher dazu neigen, das zu berichten und Männer eher weniger. Und man sieht es auch, Frauen sind die, die auch häufig an Befragungsstudien teilnehmen im Vergleich zu Männern.
Interessante Antwort, vielen Dank. Und jetzt gibt es Tipps von Elke. Elke aus Prenzlauer Berg. Ich grüße Sie, Elke, hallo.
Hallo.
Sie schwören worauf? Auf Akupressur oder was ist Ihr Tipp?
Genau, und zwar es gibt Akupressurmatten. Also das sind so Schaumstoffmatten mit Baumwollüberzug. Aha. Oder so in verschiedene Fasern. Und die haben so sozusagen Stachelrosetten. Aha. Und die werden auch unter Blumenfeldmatte und unter verschiedenen Namen verkauft. Ja. Und die da legt man sich drauf auf diese Matte. Und das tut auch erstmal weh. Also richtig weh. Und dann wird es warm. Also nach 2-3 Minuten wird es richtig warm und richtig entspannend. Und darauf kann man sich dann legen. Und dann wird man so müde. Also ich werde so müde. Ich ziehe im Winter ganz gern oder ich ziehe ganz oft gern Schlafanzug an. Mhm. Aber ich werde dann so müde, dass ich meinen Schlafanzug nicht mehr anziehen kann.
Ui, also so richtig wupp also weg. Aha. Interessant.
Richtig weg.
Damit ich es verstehe.
Ich lege die dann neben das Bett. Ich lasse sie dann neben das Bett gleiten.
Sie bleiben nicht da drauf liegen, das wollte ich wissen.
Nein, ich bleibe nicht drauf liegen. Ich lege da manchmal eine Stunde drauf und lese. Und dann lege ich die neben das Bett, weil ich kann nicht mehr aufstehen und mir einen Schlafanzug anziehen. So müde werde ich und ich kann einfach nur noch schlafen.
Interessant. Also ich stehe hier jetzt staunend und übergebe das an den Profi, an Dr. Christian Benedikt, weil Sie ja Schlafforscher sind, kennen Sie das bestimmt. Klingt faszinierend.
Ja, ist faszinierend. Aber so Körperstimulationen, die haben unglaubliches Potenzial. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Studie, jetzt nicht mit diesen Matten, aber auch mit Akupressur am Handgelenk, nicht auf der Innenseite des Handgelenkes, die gezeigt haben, wenn man das regelmäßig macht bei Patienten mit Alzheimer, nicht der häufigsten Demenzform, dass die häufig besser schlafen und die haben häufig sehr, sehr große Schlafprobleme. Und wir selbst wissen es ja auch, wenn wir zum Beispiel Kopfschmerzen haben, was fangen wir an? Wir fangen unsere Schläfen zu massieren oder auch Druck auszuüben hinter den Ohren oder den Nacken, weil uns das entspannt, nicht? Weil es uns einen Entspannungszustand bringt. Und Entspannung ist das A und O für eine gute Nacht.
Das heißt, Elke soll weiter auf ihrer Fakir-Matte liegen.
Auf jeden Fall, sehen Sie, ich sehe das immer sehr pragmatisch, nicht? Natürlich kann man auf der einen Seite die Forschung betrachten, aber auf der anderen Seite muss man ja die Person, das Individuum sehen. Und wenn die mir sagt, pass mal auf, ich mache immer das und ich schlafe so hervorragend, warum soll ich dann das Ganze mit meinem Forschungsauge beleuchten und sagen, ja, aber dazu gibt es nicht die entsprechende Studie. Wenn es einem passt, sollte man das natürlich genauso weitermachen.
Sehr gut,
Ecke. Ja, ich bin total begeistert.
Haben wir gehört,
und ich habe es auch mein... Ganz kurz noch, ich habe es auch meiner Mitbewohnerin gegeben und die hat nämlich auch das Problem gehabt, so gut einzuschlafen, aber mitten in der Nacht zwischen 3 und 5 immer aufzuwachen und die hat das jetzt auch nicht mehr, also die schläft durch.
Sagen Sie vielleicht nochmal für alle, die jetzt angefixt sind und das interessant finden, was kostet das?
Ja, die gibt es schon zwischen, sage ich mal, 20 oder 30 Euro bis Luxusvariante. Die Blumenfeldmatte kostet 150 bis 200, aber es gibt es bei Amazon oder sonst irgendwo, ja, Entschuldigung, wollte ich jetzt nicht gesagt haben, aber das gibt es halt jetzt, auch in anderen preiswerteren Kategorien zu kaufen.
Wunderbar, Elke, ich fand es hochfaszinierend mit Ihnen, danke, dass Sie angerufen haben. Herr Dr. Benedikt, Frage aus dem Chat. Wir haben ja eben schon gehört von speziellen Matten, auf denen es erst wehtut und dann zack kommt der Schlaf. Jetzt fragt Jens ein bisschen was Ähnliches im Chat. Meine Freundin schwört auf Gravitätsdecken. Eine extra schwere Bettdecke, mindestens 6 Kilo, das wäre nichts für mich, die einen tieferen und ruhigeren Schlaf bringen soll. Haben Sie Erfahrung damit? Worauf sollte man achten? Was sagen Sie dazu?
Also es gibt, man muss es einfach zugeben, nicht so viele Studien zu dem Thema. Eine Studie gibt es allerdings vom Karolinska-Institut hier in Schweden aus Stockholm, die halt tatsächlich zeigen konnten, wenn Leute, die über einen längeren Zeitraum benutzt haben, die Schlafprobleme haben, die schlafen dann halt besser, nicht? Aber es gibt eben nicht zu viele Studien. Man braucht einfach mehr. Ja. Und die Frage ist natürlich, warum soll das funktionieren, nicht? Warum soll ich etwas auf mich legen, was so ungefähr 10% meines Körpergewichtes entspricht? Das ist ja schon auch ganz schön viel Gewicht. Ja, wenn Sie einfach daran denken, wenn Sie zum Beispiel sich nicht wohlfühlen oder eine blöde Nachricht bekommen haben, was wollen Sie dann, dass jemand, den Sie gerne haben, Sie umarmt und Ihnen sozusagen eine Umarmung schenkt und dadurch fühlen Sie sich schon erleichtert, merken, jetzt kann ich so ein bisschen auch Ballast abwerfen. Und so ähnlich ist es auch mit der Gewichtsdecke. Das ist jedenfalls eine der Annahmen, die wir haben, dass die Gewichtsdecke, wenn die auf uns liegt, mit diesem Gewicht halt, diese Gravitätsdecken sozusagen, diese, wie eine Umarmung über den ganzen Körper, ja, sich erstreckt. Und das, was man glaubt, ist eben, dass das halt einen stressdämpfenden Effekt hat und auch ein Hormon freisetzt. Das untersuchen wir gerade hier in der Studie in Uppsala, das Oxytocin heißt. Das Liebeshormon oder Vertrauenshormon. Und das hat auch einen stressdämpfenden Effekt. Und das ist etwas, was wir gerade hier in einer Studie untersuchen. Und vielleicht beim nächsten Mal kann ich Ihnen noch mehr darüber erzählen.
Sehr gut, hochinteressant. Ich habe mich jetzt gefragt, was heißt es dann über mich, wenn ich keine Umarmungsdecke will? Also wenn ich denke, oh Gott, ist das schwer, das möchte ich gar nicht. Das wollen wir jetzt nicht interpretieren, wahrscheinlich.
Okay.
Oder, na, wenn Sie es können, bitte.
Naja, also ich meine, das muss man einfach auch sagen und das möchte ich auch noch auf den vorherigen Beitrag als Kommentar dazu liefern. Natürlich gibt es so viele unterschiedliche Dinge, die wir nutzen können, um unseren Schlaf zu fördern. Aber nicht jeder Deckel passt auf jeden Topf, nicht?
Ja.
Und das kann natürlich so sein. Ich habe die Gewichtsdecke für meinen Fall auch schon ausprobiert. Ich finde die total entspannt, wenn ich nach Hause, nach der Arbeit komme und was lesen will auf dem Sofa, nicht? Finde ich toll. Da merke ich richtig, dass ich so runterfahre, nicht? An der Nacht kann ich die nicht benutzen, mag ich nicht. Und so ist das eben mit all diesen ganzen Schlafhilfen. Man muss sich da so ein bisschen vorantasten und gucken, was passt mir am besten. Und dann wird man da auch entsprechend seinen Schlaf finden.
Sie haben schon gesagt, Sie forschen an allen möglichen Aspekten. Zum Beispiel haben wir über eine schwere Decke eben schon geredet. Eine Ihrer Thesen ist ja, Schlaf ist ein 24-Stunden-Job. Da denke ich immer, oh, das ist so anstrengend. Eigentlich soll der Schlaf uns doch entspannen. Was meinen Sie damit?
Naja, ich meine, die meisten Leute, wenn die aufstehen, wenn sie schlafen gehen wollen, so muss man es ja eher sagen, nicht? Die denken dann, so in den letzten 10 Minuten muss ich den vorbereiten. Aber nein, das gilt vom ersten Zeitpunkt, wo ich aufwache, wo der erste Sonnenstrahl meine Netzhaut trifft. Dann beginnt die Schlafvorbereitung. Aber mehr dazu später, oder?
Sehr schön, das war ja richtiger Moderationsjob hier schon eben. Respekt. Ich habe so einen kleinen Schreck bekommen, wenn Sie sagen, beim Zähneputzen sollen wir jetzt schon anfangen, uns um den guten Schlaf zu kümmern. Ich denke, wir haben ja sonst genug zu tun am Tag. Was meinen Sie damit?
Na, es geht einfach um Routinen, nicht? Wir haben einfach diese innere Uhr und die innere Uhr, die signalisiert unserem ganzen Körper, wann ist es Zeit, aktiv zu sein, wann ist es Zeit, die Stresssysteme hochzufahren, damit wir Tiere jagen können und neue soziale Kontakte knüpfen können, nicht? Und wenn es halt Nacht ist, dann weiß die innere Uhr auch, hoffentlich, jetzt ist es Zeit, sich zu erholen, all das, was man so am Tag erlebt hat, zu verdauen. Und wir können dieser inneren Uhr helfen, zu verstehen, wann ist es Tag und wann ist es Nacht, durch unser Verhalten. Wir können beispielsweise viel Licht in den Morgenstunden nach dem Aufwachen tanken und weniger am Abend, wenn es dunkel wird. Warum? Weil genau dieser Kontrast hilft unserer inneren Uhr zu verstehen, hey, am Tag ist es Zeit, eben wie ich schon erwähnt habe, die Stresssysteme hochzufahren und am Abend sich runterzukühlen und den Schlaf vorzubereiten. Aber nicht nur das Licht spielt eine Rolle, auch Mahlzeiten, dass man regelmäßige Mahlzeiten immer zur gleichen Zeit hat. Morgens ein Frühstück, ein Mittagessen und dann ein frühes Abendbrot. Super, weil das auch sozusagen unseren Körperuhren signalisiert, hey, wir befinden uns da und da jetzt in der äußeren Zeit. Sport, eine andere Sache, die man machen kann. Man hat gezeigt, dass Leute, die eine Laufrunde haben, so eine Stunde am Morgen, ihren Rhythmus nach vorne verschieben. Das heißt, am Abend können die früher ins Bett gehen. Wenn man das hingegen am Abend macht, ja, so nach der Arbeit sagt man, am Abend will ich noch ein Workout machen im Gym, dann führt das dazu, dass man seinen Rhythmus nach hinten verschiebt. Und das kann natürlich schon ungünstig sein, wenn man morgens wieder aus der Falle muss, nicht? Also es gibt eine Menge Sachen, die man so über den Tag hinweg machen kann, um seinen Schlaf am Abend vorzubereiten.
Jetzt reden wir über Ronaldo, über Fußball-Ronaldo. Der schläft angeblich 5x90 Minuten am Tag, also an einem 24-Stunden-Tag. Aus Ihrer Profisicht erstmal, kann das sein?
Ja, das kann schon so sein. Es ist so, dass das Militär ursprünglich mal diesen polyphasischen Schlaf entwickelt hat. Das heißt, dass man mehrmals am Tag für 90 Minuten schläft. Warum 90 Minuten? Weil wir in 90 Minuten sozusagen einmal durch alle Schlafphasen gleiten. Leichtschlaf, Tiefschlaf und Traumschlaf. Und da hat man sich eben gedacht, ja klar, wenn man in militärischen Aktionen ist, kriegt man nicht so viel Schlaf, dann sollte man versuchen, weil der Schlaf ja einfach wichtig auch für die Erholung ist, so viel wie möglich am Tag verstreut zu bekommen. Und dann hat irgendwann eben, haben Sportler wie der Ronaldo das Konzept für sich entdeckt und gesagt, ja, das ist was, was ich für mich auch nutzen will, dass ich vermehrt über den Tag eben schlafe in diesen 90 Minuten Abläufen. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, für den Normalbürger ist das Quatsch, nicht?
Scheint mir auch recht schwierig, ja.
Recht schwierig, erstens das sozusagen in den Alltag mit einzubinden. Wenn ich irgendwie mehrere hundert Millionen auf dem Konto habe, kann ich das vielleicht mir leisten, nicht? Aber wenn ich natürlich ganz normal arbeiten muss, dann kann ich nicht irgendwie mehrfach am Tag einfach nur schlafen. Und es ist einfach auch so, wenn man sich ein bisschen die Biologie anguckt, in der Nacht haben wir schon die besten Voraussetzungen für unseren Schlaf. Klar, es ist auch Quatsch zu sagen, man muss zusammenhängend 8 Stunden in der Nacht schlafen. Und wenn man das nicht geschafft hat, dann hat man das nicht den Empfehlungen entsprochen und deshalb hat man eben versagt. Das ist auch Quatsch. Man kann durchaus auch so eine Situation haben, dass man hauptsächlich in der Nacht schläft und am Tag dann vielleicht nochmal Mittagsschlaf hat. Aber dieser polyphasische Schlaf, der ist, denke ich, für die meisten Leute nicht anwendbar.
Verstanden. Also wir können es so machen wie Ronaldo, 5x90 Minuten innerhalb von 24 Stunden, müssen wir aber nicht. Gedacht mal vom Militär. Es gibt ja so verschiedene Rituale und Hausmittelchen, Herr Dr. Benedikt. Auch gerade eine ganz nette Hörerin angerufen. Also ich jetzt ganz persönlich, ich könnte keine Milch runterkriegen und heiße Milch mit Honig schon gar nicht. Dann schlafe ich lieber nicht. Aber das ist ja schon was vielen einfällt, oder? Ist da ein bisschen was dran?
Das ist schon was, was man überall auch liest. Die Sache ist halt, klar, das kann irgendwie schon beruhigend wirken und auch so ein Teil einer entspannenden Routine am Abend, um den Schlaf vorzubereiten. Aber es gibt auch eine Vielzahl von Leuten, denen das eben nicht so gut tut, nicht? Die zum Beispiel den Milchzucker nicht verstoffwechseln können oder auch mit dem Kuhalweiß Probleme haben und dann ganz schlimme Bauchbeschwerden bekommen. Da wäre es genau kontraproduktiv. Aber die Idee dahinter ist so, dass in der Milch, nicht, da sind so Aminosäuren drin, die dann Botenstoffe im Gehirn freisetzen, die für den Schlaf wichtig sind. Aber ganz ehrlich gesagt, die sind in so geringer Konzentration da, das ist mehr so ein Placebo-Effekt.
Wir haben schon über so Einschlafrituale geredet und Theresia aus Charlottenburg sagt, heiße Milch mit Honig, darauf schwört sie. Naja, sagt Herr Dr. Benedikt, lesen wir viel, ist nicht für alle so richtig gut. Kirschsaft ist für uns alle besser. Oder wie?
Es gibt auf jeden Fall einen sehr berühmten Kirschsaft, den Montgomery Tart Cherry Juice, also herber Kirschsaft. Der enthält viel Melatonin und da gibt es sogar Studien, die gezeigt haben, dass Leute, die an Schlaflosigkeit leiden, ein wenig schneller einschlafen. Aber die Effekte waren so klein, dass man wohl wahrscheinlich eher schlussfolgern muss, da muss ich einen ganzen Kanister trinken, damit die Effekte auch ein bisschen größer werden.
Und er darf nicht süß sein, habe ich gehört. Ne?
Und er darf nicht süß sein. Also Kirschnektar funktioniert nicht aus dem Supermarkt.
Verstehe. Gut, Theresia darf bei ihrer Milch bleiben, die anderen können das probieren. Jetzt gibt es noch Grüße hier von Detlef aus Norwegen. Er sagt, er ist am Fjord hier und sitzen beim Frühstück und hören uns. Wir winken zum norwegischen Fjord, das klingt schön. Wir sind verführt, länger aufzubleiben, weil es eben nicht dunkel wird und sie müssen abdunkeln, schreibt er, passt zu unserer Sendung. Jetzt Christian. Christian verzichtet seit 3 Monaten auf seinen Schlummerrotwein, schreibt er im Chat. Seitdem schläft er besser und sein Blutdruck ist auch besser. Schlaf und Alkohol.
Also es ist so, nicht? Es heißt ja Schlummerton und es ist tatsächlich so, dass man schneller einschläft. Das Problem ist, der Schlaf wird qualitativ schlechter. Warum? Da gibt es zum Beispiel den Effekt, dass wir eher schnarchen, wenn wir keine Schnarcher sind. Oder wenn wir Schnarcher sind, dann anfangen diese Atemaussetzer zu haben, nicht? Die sehr, sehr stressig für den Körper sind. Und dadurch eben der Schlaf einfach abflacht und auch fragmentiert wird. Das heißt, das ist tatsächlich nicht gut, vom Schlaf einen Schlummertrunk zu trinken. Das würde ich keinem empfehlen, sondern das einfach lieber weglassen. Gut. Und wenn man zumindest was für den Schlaf tun möchte.
Also keinen alkoholischen Schlummertrunk.
Keinen alkoholischen Schlummertrunk.
Verstanden? So, jetzt kommt Bernd. Der hat die kürzeste Frage im Chat mit 3 Fragezeichen. Mhm. Kann Sex beim Einschlafen helfen?
Sex kann beim Einschlafen helfen, weil wir beim Sex einen Hormoncocktail freisetzen, der sehr einschläfernd wirkt. Also hervorragend, ja? Der Orgasmus vom Schlaf perfekt.
Also Bernd hat seine Fragezeichen in Ausrufungszeichen verwandelt. In Ihrem Buch, Schlaf ist die beste Medizin, ich sage es nochmal, da beschreiben Sie ja, das Beste für Paare seien getrennte Schlafzimmer. Sie schlafen, glaube ich, beim Dalmatiner immer. Ist das noch so?
Ja, leider nicht mehr so, weil unser Dalmatiner nämlich im Juni gestorben ist. Traurig, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich darf immer noch getrennt in der Küche schlafen und nicht bei meiner Frau, weil wir waren jetzt kürzlich sogar im Urlaub in Lübeck und sie hat wieder darüber geklagt, dass ich ja so laut atme und sie ist froh, wenn wir nach Schweden zurückkehren, weil sie einfach wieder ihren geruhsamen Schlaf haben möchte. Und es ist tatsächlich so, es gibt Studien, die zeigen, wenn man Paare einlädt ins Labor und die in so eine Situation bringt, wo die dann möglicherweise anfangen zu streiten, die sind eher geneigt, tatsächlich zu streiten, wenn die in der Nacht davor nicht genügend geschlafen haben. Mhm. Also, wenn es so ist, dass man jeden Morgen geredet aufwacht und denkt, mein Gott, die Nacht war wieder so entsetzlich und mein Partner hat sich hin und her bewegt und so laut geatmet, dann ist es vielleicht auch im Sinne der Beziehung gut, das Schlafzimmer zu trennen.
Gut. Und es muss ja dann nicht immer die Küche sein, wie bei Ihnen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar,
es muss nicht immer die Küche sein, so ist
Varianten. Aber vermutlich haben Sie eine ganz tolle Küche. Und jetzt kommt der Schönheitsschlaf. Das ist auch schon so ein schöner Begriff. Den gibt es.
Den gibt es, so ist es. Also es ist eine Studie von einem Kollegen hier aus Stockholm durchgeführt worden. Da haben die was ganz Gemeines gemacht. Die haben halt junge Leute eingeladen und gesagt, ihr dürft nicht schlafen. Aber in der anderen Nacht durften sie sich erholen und auch schlafen. Und dann haben sie die am Morgen danach fotografiert. Die mussten haben ein Foto gemacht, mussten sehr neutral in die Kamera schauen. Mhm. Und dann haben sie genau diese Bilder genommen und anderen, die gar nicht davon wussten, dass diese Leute entweder geschlafen oder nicht geschlafen haben, gezeigt und gesagt, hey, bewerte mal, wie attraktiv findest du diese Person, wie vertrauenswürdig, wie gesund sieht die eigentlich aus? Und leider ist es so, wenn wir anscheinend nicht genügend schlafen, werden wir dann als weniger attraktiv empfunden, als weniger vertrauenswürdig und wir sehen auch ziemlich kränklich aus und fahl. Das heißt, Das ist kein Mythos. Den Schönheitsschlaf scheint es zu geben. Aber es ist eben nicht nur, dass man jetzt eine Nacht durchgemacht hat oder am Morgen vielleicht nicht mehr so aussieht, wie man es am Abend zuvor ausgesehen hat, sondern auch, wenn man diese Schlafapnoe hat, diese Atemaussetzer während des Schlafes und die unbehandelt, dann ist es tatsächlich so, dass die Leute älter aussehen. Aber da kommt jetzt das Schöne. Da gibt es eine Studie, wo die Leute dann eine Behandlung bekommen haben. Diese Atemmasken unter dem Schlaf, die eben diese Atemaussetzer verhindern. Und die Leute sahen plötzlich um einige Jahre jünger aus, laut anderen Leuten, die sie halt bewerten mussten. Und das ist natürlich auch sehr ermutigend. Das heißt, ein guter Schlaf kann tatsächlich auch dazu führen, dass wir jünger und attraktiver aussehen.
Sehr
Gibt
schön.
Es etwas Schöneres?
Ja, nein. Und letzte Frage mit Bitte um kurze Antwort. Macht uns auch gesünder, oder? Also wir können irgendwie regenerieren, Zellen und sowas, wenn wir gut schlafen?
Schlaf ist das A und O für die Gesundheit. Und wir werden, ich meine, überlegen Sie es ganz schnell. Es ist so, wenn Sie jedes Jahr müssen Sie zur Werkstatt und Ihr Auto überholen lassen. Hier beim Schlaf kriegen Sie es jede Nacht. Und das auch noch umsonst.
Oh, schönes Schlusswort. Dr. Christian Benedikt, Sie waren wieder großartig. Vielen Dank. Tschüss nach Uppsala.
Hey do.
Ah, das sagt man mir so. Das klingt ja auch schön. So sagt man das. Sehr gut. Dr. Christian Benedikt, unser Schlafforscher, heute in den Experten mit vielen, vielen Tipps für Sie, die Sie natürlich nachhören und nachlesen können. Danke für Ihre Fragen und für Ihre Anrufe und das, was Sie im Chat geschrieben haben. Ich bin Ingo Hoppe und weil es so früh ist, sage ich jetzt nicht gute Nacht.
Das war der RBB 888 Podcast, die Experten.